Ich sagte schon, dass das Kreuz eigentlich zunächst eine antike Hinrichtungsmethode war, wie der elektrische Stuhl oder der Strang vielleicht heute. Von Cicero gibt es die Aussage, dass die Kreuzigung die grausamste und scheußlichste Todesstrafe war. In einem seiner Schriften findet man das. Und die Menschen wurden damals ja auch zu gewissen Zeiten reihenweise gekreuzigt. Bei dem Sklavenaufstand von Spartacus, da wurden die ganzen Straßen rechts und links gepflastert mit Kreuzen. Es war nichts Besonderes, es war die grausamste und scheußlichste Todesstrafe. Aber durch Jesus hat sie natürlich einen anderen Sinn bekommen. Und zunächst einmal kann man darauf hinweisen, dass das Kreuz ein Symbol ist, das Jesus durch sein Auftreten provoziert hat und somit auch geschaffen hat. Ein enorm bedeutungsreiches und weithin sichtbares Symbol als Zeichen für etwas. Jesus selbst verstand sich unter anderem als Prophet. Ja? Uns ist bekannt, dass wir Jesus den Sohn Gottes nennen, den Menschensohn, auch den Messias natürlich, daher ja der Name Christus. Aber es gibt auch Stellen im Neuen Testament, wo Jesus als Prophet angesprochen wird von den Beteiligten damals. Und er selbst sagt einmal im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 13, Vers 33: Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme, sagt Jesus. Ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Das heißt also, hier versteht sich Jesus eindeutig als Prophet und die Kreuzigung nimmt er hinein in das Handeln des Propheten. Außerdem vergleicht Jesus im Matthäusevangelium zum Beispiel, Matthäus 12, Vers 40, sein Schicksal mit dem Schicksal des Propheten Jona. Der Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches war, so muss Jesus 3 Tage im Bauch der Erde sein, sagt Jesus mal. Das heißt also, das Schicksal des Propheten Jona, der Ninive bekehren sollte, der da von dem Walfisch oder so verschlungen wurde und dann ausgespuckt wurde, das bezieht Jesus auf sich und sagt, so muss also der Menschensohn 3 Tage im Bauch der Erde sein. Also auch hier versteht sich Jesus als Prophet. Und jetzt muss man wissen, dass die alttestamentlichen Propheten, also Jesaja, Jeremia, Ezechiel und wie sie alle hießen, dass die, wenn er die Prophetenbücher liest, dass die nicht nur durch Worte des Gerichtes und Worte des Heils in Erscheinung treten, das tun sie auch, Worte des Gerichtes, Worte des Heils. Besonders treten die ja Propheten eigentlich immer auf, wenn eine Gerichtssituation herannaht. Damals war das das babylonische Exil, nicht wahr? Und da traten rund um dieses Exil herum Propheten auf. Und eben in der neueren Zeit haben wir jetzt eben den Fall, dass rund um das sogenannte jüngste Gericht Propheten auftauchten, eben Swedenborg und Jakob Lorber, so wie wir das sehen. Also Propheten sammeln sich um Gerichtszeiten, das ist typisch. Und diese Propheten wirken nicht nur durch das Wort, zumindest die alttestamentlichen, sondern auch durch sogenannte Zeichenhandlungen. Die alttestamentlichen Propheten verkünden das bevorstehende Schicksal Israels, zum Beispiel indem sie nackt umherlaufen. Jesaja läuft nackt umher und damals wurden die Gefangenen, um sie zu demütigen, um sie ihrer Würde zu berauben, das sieht man auf alten Steinritzzeichnungen, ausgezogen und nackt praktisch vorgeführt. Also das nackt umherlaufen war ein Zeichen des Verlustes praktisch der Würde, der Entmenschlichung der Gefangenen. Und Jesaja läuft nackt umher, von Gott ist ihm das aufgetragen worden, um damit mit dieser Handlung ein Zeichen zu setzen. Das nennt man Zeichenhandlungen. Also Propheten wirken nicht nur durch das Wort, sondern Propheten kreieren bedeutungsgeladene Zeichen, die man deuten kann. Und auch Gott wirkt heute durch Zeichen, die er schafft, in der Geschichte beispielsweise. Und in diesem Zusammenhang deutet Swedenborg eben auch die Kreuzigung. Die Kreuzigung ist ein Zeichen, das Jesus als der größte Prophet geschaffen hat und das so wirkmächtig geworden ist, dass es zum Symbol für eine ganze Religion geworden ist. Dieses Zeichen bringt zum Ausdruck, dass die Menschheit von bösen Mächten beherrscht ist. Obwohl wir so viel davon reden, dass wir das Gute in der Welt verwirklichen und wenn Gott käme, dann würden wir ihn doch alle, die wir hier sitzen, umarmen und freundlich zu einer Tasse Kaffee einladen. Aber wir sollten uns nicht so sicher sein, ob wir das wirklich machen würden. Jedenfalls sein damaliges Auftreten gibt zu denken, obwohl das jüdische Volk intensivst vorbereitet worden ist auf die Ankunft eines Messias, hat sie letztlich doch ihn als den Messias nicht anerkennen können. Sehr zum Leidwesen des Apostels Paulus beispielsweise und anderer neutestamentlicher Zeugen, die darum ringen. Paulus im Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 9 bis 11. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass eine Menschheit, die im Grunde genommen nicht frei für Gott ist, sondern vereinnahmt ist von bösen Mächten, zwar die Rede vom Guten im Munde führt, aber wenn es ernst wird, sich aufmacht, Gott ausrotten zu wollen. Und wir müssen da gar nicht auf das arme jüdische Volk mit Steinen werfen, bloß nicht. Es waren nicht die Juden, die Gott umgebracht haben, nicht wahr? Das ist also eine schreckliche kurze Sicht in der Geschichte, sondern es war die Menschheit und das damalige jüdische Volk war nur Platzhalter für uns, die wir die Bereitschaft in uns tragen, weil wir Kinder des Teufels, Kinder des Satans sind, Gott umzubringen, wenn er in Erscheinung tritt. Im Kreuz zeigt sich also der Wunsch der Menschheit, Gott loszuwerden. Damals traf es das jüdische Volk, aber das ist ein Dauerthema. Das ist eine Dimension der Deutung des Kreuzes als ein großes Zeichen des größten Propheten, der gekommen ist. Indem die Lüge der Menschheit, dass sie das Gute und Wahre liebt, ein für alle Mal entlarvt worden ist und damit aber gleichzeitig auch die entsetzliche Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit zutage getreten ist. Insofern ist das Kreuz das Gerichtsurteil, das die Menschheit über sich selber kreiert, indem sie ihm sagt, sie sind Kinder des Teufels und wollen Gott loswerden. Gleichzeitig hat das Kreuz aber auch eine Bedeutung in der Entwicklung Jesu. Ich habe das schon kurz angedeutet. Swedenborg sagt, das Leiden am Kreuz war die letzte Versuchung und das Mittel zur Verherrlichung seines Menschen. Da Versuchungen nichts anderes sind als Kämpfe gegen die Höllen, kann das Leiden am Kreuz auch als der letzte Kampf und der letzte Sieg Jesu bezeichnet werden. Von den Versuchungen Jesu ist im Neuen Testament freilich kaum die Rede, weil Versuchungen ja innere Kämpfe sind, die Jesus in seiner spirituellen Entwicklung, von der wir sehr wenig wissen. Wir wissen, dass er als Wunderheiler aufgetreten ist. Wir wissen, dass er als Lehrer der Weisheit aufgetreten ist. Aber was in seiner Seele vorging, davon wissen wir recht wenig. Dennoch finden wir im Neuen Testament einige Andeutungen der Versuchungskämpfe Jesu. Es gibt die Szene von den 40 Tagen in der Wüste, die so summarisch zu Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu uns zeigen, dass dieser Mensch entsetzlichen Anfechtungen ausgeliefert war. Und es gibt am Ende des öffentlichen Auftretens Jesu eben noch die Szene vom Kampf in Gethsemane, wo er plötzlich nicht mehr als der souveräne Menschensohn erscheint, der von sich sagen kann, wie im Johannesevangelium, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue, meines Vaters im Himmel. Im Gethsemane sehen wir, dass es ein Kampf bedeutete, den Willen Gottes anzunehmen. Er schwitzt Blut und Wasser und muss sich durchringen, Ja zu sagen zum Leiden am Kreuz, das ihm bevorsteht. Und dann gibt es im Hebräerbrief noch zwei Stellen, die uns ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass Jesus Versuchungen erlitten hat, aber gesiegt hat. Das heißt, Jesus war nicht einfach der Gottessohn, der herabgestiegen ist und mit Leichtigkeit über die Erde getänzelt ist und den Willen Gottes vollzogen hat, sondern er musste sich den Willen Gottes an Land ziehen und sich aneignen mit äußerster Mühe und war eben entsprechenden Versuchungen ausgesetzt und musste sich immer wieder durchringen in den Situationen, in die er kam, musste sich immer wieder durchringen, Ja zu sagen zur göttlichen Liebe und zur göttlichen Weisheit. Und in diesem Zusammenhang der Versuchungen Jesu, in diesem Zusammenhang stellt Swedenborg dann auch das Kreuz als die letzte und schwerste Versuchung. Jesus war derjenige Mensch, der aufgrund seiner besonderen Geburt durch den Heiligen Geist und die Jungfrau Maria in der Lage war, die übermächtige Macht der Sünde und des Bösen über den Menschen tatsächlich mit Stumpf und Stiel auszurotten, zu brechen, weil er eben nicht von einem menschlichen Vater und einer menschlichen Mutter gezeugt worden ist, sondern nur von einer menschlichen Mutter und einem göttlichen Vater. Dadurch war er innerlich so frei, dass er eine reelle Chance hatte, diesen Kampf zu bestehen. Und als er öffentlich auftrat, da war er bereits sehr weitgehend eins mit dem Göttlichen und damit befähigt, Gott zu verkörpern in dieser Welt. Und das Kreuz war die letzte und somit auch schwerste Herausforderung der göttlichen Liebe, die sich in Jesus Christus verwirklichen wollte, der göttlichen Liebe, denn angesichts dieses Massenauflaufes von Hass und Ablehnung, und zwar tödlichen Hasses, wie sich ja zeigen sollte am Kreuz, war es auch für Jesus nicht leicht, noch einmal ein letztes Mal Ja zu sagen zu dieser Schöpfung. Wir werden ja noch auf Lorbeer kommen und sehen, dass, aber ist auch bei Swedenborg ähnlich, dass die Schöpfung ein Ausfluss der göttlichen Liebe ist und dass die Schöpfung nur bestehen kann, solange sie von der Liebe bejaht wird. Wenn sich die Liebe aus der Schöpfung zurückzieht, dann ist diese Schöpfung, die an sich sowieso schon eine höchst gebrechliche ist, nämlich unter dem Gericht stehende Schöpfung ist, dann ist mit dieser Schöpfung ein für alle Mal aus. Und insofern hing alles daran, dass sich die Liebe, die sich in diesem Menschen Jesus Christus verwirklichen wollte, dass diese Liebe nicht zerbricht unter dem Ansturm des Hasses aus der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, die sich aufballte, als die Masse schrie, kreuzige ihn. Und das war der letzte Kampf und die letzte Versuchung, die Jesus erlitt, dass er selbst angesichts dieser Situation noch sagen konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er entschuldigt also die Menschheit und macht ihre Unwissenheit und nicht ihren Hass dafür verantwortlich, dass sie so hysterisch seine Kreuzigung fordern und lieber den Verbrecher Barnabas freigeben. Das sind ja alles Bilder, nicht wahr?